重弘入江キャッチクラブ。
Moin und herzlich willkommen im Catch Club zum offiziellen, inoffiziellen 16 Karat Gold Blues Podcast. Wir haben uns zusammengesetzt, quasi frisch nach Hause gekommen, alle noch komplett fertig, um jetzt direkt mit frischen Erinnerungen über das 16 Karat Gold zu reden. An meiner Seite natürlich wie immer der liebe Drew.
Guten Tag zusammen.
Und der liebe Dieter.
Wunderschönen guten herzlichen Hallo hier.
Ja, ich habe schon anmoderiert, wir sprechen über das 16 Karat Gold. Meine Stimme ist auf jeden Fall noch gut weg. Und ich würde sagen, wir machen so ein bisschen in der Reihenfolge, wie wir es auch bei der Preview gemacht haben. Wir werden uns erst mit den Martini-Events beschäftigen, bevor wir dann Richtung Titelmatches gehen und anschließend das Turnier selber besprechen. Ich finde, das ist ein sehr, sehr guter Plan, oder?
So machen wir das doch.
Wunderbar. Dann, lieber Dieter, fang doch am besten direkt mal an mit deinen Eindrücken vom WXW Now and Friends Showcase.
Ich hatte natürlich bei sowas keine Erwartungen. Man kennt zwar ein paar Leute, aber am besten bei so Sachen immer reingehen und sich überraschen lassen. Ich muss aber im Endeffekt sagen, dass ich es letztes Jahr besser fand als dieses Jahr. Und es waren ein paar gute Sachen. Bei Adam Priest gegen Jaden Newman war der Opener. Es war okay, aber ich war da auch noch nicht so wirklich drin. Dann das Match aus Österreich, Martin Payne gegen Lucifer Lowen. Da war das Finish halt gebotcht.
Nicht nur gebotcht, die haben auch irgendwie nicht damit umgehen können. Also weder die beiden Catcher noch der Ref.
Genau.
In dem Moment.
Das war halt blöd. Das Body Slam Tag Team Title Match, das war lustig. Das war tatsächlich lustig, nachdem man zuerst dachte, ach du Kacke, war es ein gutes Comedy Tag Match. Die Easy Lovers, die waren sehr witzig. Und dann das Highlight war natürlich Psycho Making Charles Crawley. Ups. Und das war natürlich das Highlight. Psycho Mike grandios. Ist aber auch ein Wrestler, wo ich sage, ich bin froh, dass wir den nicht die ganze Zeit bei WXW sehen.
Den hast du nur zu den großen Festivals.
Ja, weil ich glaube, sonst wäre das relativ schnell vorbei. Man müsste ihm halt noch irgendwas anderes, einen anderen Twist geben, weil so, das funktioniert, wenn du es ein, zweimal im Jahr siehst, denkst du dir jedes Mal, ey, fantastisch. Und du hast halt auch gemerkt, bei der ganzen Show, ey, wir haben hier zwei Leute, die kennt die Crowd von letztem Jahr, und dann ist halt auch Stimmung. Und dann kannst du damit umgehen, dann läuft das und dann ist auch cool. Aber du merkst halt hier einfach, die Crowd ist dann auch bei sowas, die muss die Leute kennen, so eine Grundstimmung war halt quasi nicht existent für mein Gefühl bei der gesamten Show. Vielleicht sehe ich das zu doll, ich weiß es nicht, aber ich fand es irgendwie, da wo man die Leute kannte, war immer mal was da. Oder auch so immer mal so sequenziell. Aber bei dem Match war es halt durchgängig. Und wie gesagt, das war so mein Highlight. Und zu den anderen Matches bin ich ehrlich, die sind so an mir vorbeigezogen.
Ja, du hast jetzt natürlich schon sehr viel abgedeckt. Ich weiß ja, ob Drew noch irgendwas anzumerken hat. Vielleicht irgendwelche Hinweise oder Dinge, die ihm noch speziell aufgefallen sind.
Also, to be honest, fand ich die Show ziemlich lahm. Ja. Also, meiner Meinung nach, die schwächste Show auf jeden Fall von dem Wochenende.
Da gehe ich mit.
Und es ist halt, ja, ne, es ist halt auch natürlich immer ein Problem, wenn man viele Leute halt nicht kennt oder halt keine Connection zu denen hat, dann ist es halt schwierig, da immer irgendwie was aufzubauen. Ja, das Bodyslam-Title-Match war bestimmt noch ganz nett hier mit den Champions Phil Collins und Philip Bailey, die verteidigt haben. Und weil es halt ein bisschen Comedy-lastig war, dann warst du halt da ein bisschen drin. Psycho Mike gegen Charles Crowley, das war ziemlich cool. Aber das war halt auch wieder so das Ding, die kannte man halt. Psycho Mike war jetzt halt schon, ich glaube, das ist das dritte Festival, wo er jetzt quasi am Start ist, gewesen ist. Also letztes Jahr Karat, dann das Tech-Festival und jetzt wieder. Und Crowley kannte man halt auch, weil der war halt auch schon mal bei irgendeinem Showcase dabei für Wrestle-Karneval damals.
Ja, letztes Jahr war das.
Ja, stimmt, war letztes Jahr sogar. Und das heißt, der war halt auch ein bisschen bekannt. Und das ist halt auch jemand, den man so vom Charakter vielleicht schon mal so aus dem UK schon mal gehört hat. Weil er da auch relativ so gimmicky over ist. Deswegen waren die Leute da halt auch drin und es war halt auch ein Comedy-Ding. Das heißt, da kannst du die Leute halt wirklich dann schneller mit abholen, als mit, ich sag mal, mit, wenn da zwei normale Dudes catchen, die man nicht kennt. Und
ist was, ist, wie die eigentlich fast alle anderen Matches, die waren, sind halt an einem vorbeigelaufen, weil man keinen Bezug hatte.
Ja, und war das war ein bisschen blöd, das hat der Show bestimmt geschadet. Das Action-Title-Match war, denke ich, soweit auch noch ganz in Ordnung zwischen Adam Pearce und Jaden Newman. Ja, der Rest war im Prinzip egal. Das ICW-Title-Match, das hat mir halt nichts gegeben, weil ich jetzt auch Leighton Buzzard nicht so geil fand, wie viele den dann halt im Nachhinein gemacht haben. Oder ich habe dann viele Tweets gesehen, so meinen, oh, der Typ richtig gut, und war so, ja, der ist halt okay, aber mehr jetzt auch nicht, ne? das Progress-Title-Match als Main-Event, was ja als Main-Event durchaus Sinn macht, da es ja dann schon die größte Company war, die am Start ist, und da man ja auch immer noch so eine gewisse Freundschaft zu Progress hat von WXW-Seiten aus, hat mich aber irgendwie auch nicht abgeholt. Es war ganz nett, mal Spike Trivet zu sehen, um mal zu gucken, wie so Oberhausen auf den reagiert. Aber ja, ansonsten war es nichts Besonderes. Und wie gesagt, meiner Meinung nach tatsächlich die schwächste Show an dem Wochenende. Inner Circle jetzt natürlich mal ausgeklammert, weil wir ja nicht da waren und deswegen man dazu nichts sagen kann. Aber von den Shows Freitag bis Sonntag, in meinen Augen zumindest, definitiv die schwächste.
Ja, da würde ich soweit mitgehen. Für mich irgendwie nichts hängen geblieben, außer die beiden Comedy-Matches. Oh, und das sagt halt leider einiges. Also die beiden Comedy-Matches und der Botch, der PWÖler. Vielmäßig hängen geblieben. Was ich ganz geil fand, ist, wie viel los war schon bei der Show. Generell die Martini-Events, sowohl der Showcase als auch Ambition, als auch die Real Life Wrestling Tapings, richtig, richtig gut besucht. Das hat mich überrascht, weil die letzten Jahre war es nicht so. Aber freut mich tatsächlich sehr.
Ja, das war sehr cool. Das haben sie, glaube ich, also bei Ambition haben sie auf jeden Fall gesagt, dass das, glaube ich, ein Zuschauerrekord war. Bei den anderen Shows wird es genauso gewesen sein, weil sonst war das ja immer ein bisschen magerer besetzt dann halt, weil dann viele vielleicht auch sagen, die Vormittagsshows, keinen Bock, weil ein bisschen ausschlafen oder was auch immer halt die Gründe sind. Oder man macht halt mit der Gruppe, dann mit der man unterwegs ist, vielleicht dann so nochmal was anderes.
Kann ich auch Zahlen zuliefern?
Ja, bitteschön.
Bei Ambition waren es 435 Zuschauer. Beim Showcase 375. Und bei Wheel of Wrestling waren es 365.
Hätte ich jetzt rein vom Optischen sogar gedacht, dass es mehr gewesen wären.
Bei Night 1 waren es 850, Night 2 1100 und gestern 880.
Das sind ja an und für sich keine schlechten Zahlen.
Also Zahlen, wäre schön, wenn man die Zahlen dauerhaft hätte.
Ja.
Aber das ist halt, man kann halt leider nicht erwarten, dass die Leute dann auch zu Drive of Champions und Co. kommen. Ja, ansonsten, ich glaube, ich habe überlegt gerade, ob sonst noch so rund um alle Shows noch irgendwas zu berichten gibt, außer dass es ein bisschen Ärger mit der Security am Tag 1 gab.
Aber das wurde am Tag 2 direkt vernünftig aufgerollt von Dan in der Pre-Show. Er hat direkt gesagt, oh, wir hatten hier Probleme, aber wir haben es geklärt, so und so. Richtig. Und
also ganz kurz, bevor wir weiter reingehen, was die Probleme überhaupt waren. Die Leute, unter anderem auch wir, weil wir beim Pre-Show-Match noch an der Seite gestanden haben, weil wir erst noch mit dem Lessmann, Grüße an dieser Stelle, ein bisschen geklönt haben. Und dann kam plötzlich der Security und hat uns relativ unfreundlich gesagt, wir sollen bitte Plätze suchen. Also, ja, okay. Und anscheinend laut Twitter einige sogar der, oder zumindest eine Person der Halle verwiesen wurde, weil sie hinter den Sitzen gestanden hat. So. Und das hat man dann halt aufgerollt und ganz klar kommuniziert so, yo, das war kacke. Wir haben mit der Security gesprochen, wird nicht wieder vorkommen.
Ja. Und man dann ging es auch.
Man muss dazu sagen, aber also generell an dem Wochenende war der Rest der Security auch relativ unfreundlich.
Ja, ich habt ihr das mitbekommen, als wir reingegangen sind an Tag 1? Wieder einer vor mir hatte einen Regenschirm in der Hand und der Security hat den Regenschirm quasi aus der Hand gerissen und gesagt, der muss ja an die Seite. Jo. Digga, sprich vernünftig mit dem Menschen. Sag, hey, du darfst dich mit reinnehmen, wir stellen ihn hier an die Seite, kannst du nach der Show dann wieder mitnehmen. Easy. So, ne? Ton macht die Musik.
Ja. Oder als wir dann halt bei, ich glaube, es war am Samstag, als wir dann nach ein bisschen dann in den Vorraum quasi, also nur da in den Käfig da quasi gegangen sind, für um zu warten, bis der Einlass für die zweite Show, also die Abendshow war. Als sie die Tür aufgemacht haben, die waren dann auch relativ unfreundlich, der Dude da, aber ja gut, ja. ist auch immer ein bisschen blöder Job, ist auch immer anstrengend, so ein Wochenende für die, also, ja, man kann es ja irgendwie auch verstehen. Aber ja. Alle cool bleiben.
Weil als wir dazu, wo wir dann zu dritt standen, der war ja nur unfreundlich zu dem einen Atzen, der da dachte, hey, ich sneak mich hier durch und gehe einfach mit früher rein.
Ja.
So, der hat sich dann zwischen Zaun und Halle, also durchgesneakt und er meinte, das kannst du direkt wieder rückwärts machen, ganz direkt wieder zurück. Das machen wir, so eine Scheiße fangen wir hier gar nicht erst an. Was ich in dem Moment dann aber auch in Ordnung fand.
Ja, das ist ja also ist auch richtig. Also die Leute stellen sich ja umsonst dann halt da draußen dann halt, also da in der Abzäunung an, damit sie halt früher wieder rein dürfen und sich dann da einfach durchziehen, ist ja auch unverschämt. Das macht man ja auch nicht.
Ja. Aber ansonsten habe ich die gar nicht, da bei diesem Einlass zumindest gar nicht so unfreundlich in Erinnerung.
Nee, gar nicht. Es war nur Freitag. Ich finde auch, die haben nach Freitag haben die sich auch relativ zurückgehalten.
Ja, die haben halt von der WXW eine Ansage bekommen, so, ey Leute, ihr seid hier für die Sicherheit da, aber normalerweise passiert nichts, haltet euch einfach im scheiß Hintergrund.
Ja. Genau.
Naja. Jo, Problem hättest du nicht, wenn du wieder richtige Stehplätze anbieten würdest. Naja.
Anderes Thema, aber ja. Die würden dann auch natürlich keine 140 Euro kosten für 3 Tage.
Sondern nur 100. Wollen wir dann weitermachen? Oder habt ihr noch irgendwas?
Ja, ich hab's vergessen. Können gerne weitermachen.
Dann, bevor wir uns ein bisschen zuwenden, können wir noch einmal
genau, über den... ich hab noch was.
Ja?
Entschuldigung. Eine Sache zu dem Security-Ding. Leute, wenn ihr nicht bei der Veranstaltung seid, haltet auf Twitter eure scheiß Fresse.
Ach, die Nummer, ja. Ja.
Bei XY darf man aufstehen, wird von der Security nicht aus der Halle geschmissen. Junge, das ist... Oh! Bin müde, aber über die Scheiße kann ich mich aufregen. Was ein Lappen, halt doch dein Maul.
Was halt trottelig ist, weil als Leute da waren, wir können bestätigen, wir sind ständig aufgesprungen für alles Mögliche.
Ja, ist richtig. Also,
es ging standen teilweise ganze Matches.
Ja, Samstag im Main Event, spätestens als, naja, das nehmen wir jetzt noch nicht vorweg, aber da standen wir fast die Hälfte des Matches nur. So. Und es ging auch nur darum, dass Leute sich aktiv Stehplätze gesucht haben und nicht auf ihren Sitzplätzen gestanden haben. Darum, das war halt das Problem und dass das doof gehandelt wurde von der Security.
Oder wenn du mal blöd sitzt, also gerade blöd sitzt, weil, also ich glaube, gerade an Tag 1 war das bei uns ein bisschen das Problem, schon mit der Sicht, weil wir dann ja irgendwie, ich glaube, sogar 7. oder 8. Reihe saßen.
Ich müsste ungefähr 8. gewesen sein.
Ja, also ich glaube, Freitag war der einzige Tag, wo es so ein bisschen problematisch war. Samstag und Sonntag ging es, also zumindest von meiner Sicht aus.
Ja, ja.
Also ich weiß auch nicht, warum, was ist denn das Problem, wenn du dann vielleicht nicht mehr so gut siehst und dich an die Bar zum Beispiel oder neben die Bar stellst und dann von da aus einfach guckst, also... Wo zum Teufel ist das Problem halt, ne? Solange du halt keinem im Weg stehst oder sonst irgendwas, mach halt, ne?
Verdeck niemanden im Gesicht und beleg keine Fluchtwege.
Ja, genau, und dann ist alles okay. Oder sollte alles okay sein.
Was ja dann auch ab Tag 2 so war.
Ja.
Fehler sind passiert, Fehler wurden geklärt.
Ja, easy.
Gut. Naja, weiter. Jetzt aber wirklich zu Wheel of Wrestling, halten wir uns nicht mit solchen Trotteln auf. Und zwar wie Real of Wrestling. Eben hat der Dieter angefangen, jetzt darf gerne der Drew anfangen und uns einmal so einen kleinen Rundown seiner Highlights.
Achso, ich hab gedacht, wir werden jetzt bei Ambition, dann muss ich erst die andere Karte aufmachen. Sekunde.
Ne, weil, so. Weil ein bisschen kann man da, glaube ich, vielleicht ein bisschen ausführlicher sein. Das ist auch mit eins der Highlights.
Das ist korrekt. Gut, dann fangen wir mit Wheel of Wrestling an. Das war ja das Taping dann am Sonntag im Vorfeld zum dritten Tag. Und das fand ich auch dann tatsächlich wieder ganz, ganz unterhaltsam. Weil es dann auch wieder halt mit dem eigenen Kader war. Also mit ein paar Ausnahmen, wo man noch ein paar Leute geholt hat, die man halt so am Start hatte. Ich guck gerade, ob irgendwas besonders heraussticht. Ja, man kann vielleicht erwähnen auf jeden Fall, dass Lucky und Rambo sich jetzt einen dritten Mann an den Start geholt haben. Das war ja jetzt bei der Show das erste Mal, glaube ich.
Ja, das war ja beim Tag 2.
War das beim Tag 2? Stimmt, beim Tag 2 war das ja schon. Ja, dann können wir darüber auch später reden. Also wie gesagt, grundauf war es ein solides Ding. Ich denke, Gulasch gegen Luke Jacobs war ein ganz gutes Match.
Das war richtig cool.
Jacobs, der ja eigentlich für den Ambition Superfight gebucht worden war und dann am Sonntag noch am Start war für die Show. Das war so ein schöner Heavyweight-Clash, ja fast schon so ein Powerhouse-Clash, wenn man so will. Das war ganz, ganz cool. Auch hier natürlich Highlight, das Six-Person-Tag-Team-Match mit Ava Everett, Charles Crowley und Jacob Crane gegen Baby Allison Maggot und Psycho Mike. Das war so ein schöner Mix aus viel Comedy-Spots, dazwischen halt noch mal ein bisschen, ich sag mal in Anführungszeichen, seriös gecatcht und dann wieder ein bisschen gecomedy dazwischen. Das war so ein guter Mix davon mit, die Charaktere passen auch einfach. Also, klar, Psycho Mike und Jacob Crane sind quasi dann die Gegensätze, die sich halt anziehen mit Mike mit den Body Slams und Jacob Crane mit der Mr. No Body Slams. Und aber ich fand auch so das Zusammenspiel zum Beispiel zwischen Ava und Crowley wirklich sehr unterhaltsam. Psycho Mike und Maggot hat da auch super in diese Gruppe gepasst, da mit Maggot und Baby Allison. Das war echt gut gemacht, dann mit einem richtig coolen, kreativen Finish einfach, wo Jacob Crane dann quasi nach 16 Body Slams ausgepasst ist und der Referee das Match abgebrochen hat. Das war sehr cool. Und der Rest halt auf einem soliden Niveau. Ja, das Shotgun-Steel-Match
kann. Zu dem Six-Man-Tag, ich springe da jetzt einfach mal ganz schnell rein. Während dieser Body-Slams hatten Allison und Maggot die anderen beiden jeweils in einem Submission-Move und haben irgendwann aufgehört, diesen Submission-Move zu haben und haben sich einfach auf die draufgesetzt, weil die Gegner halt, also Ava und Crowley halt auch ausgepasst sind, während sie Händchen gehalten haben. Und einfach nur noch da lagen und einfach die im Endeffekt gewartet haben, dass Psycho Mike das Match beendet. Das wollte ich nur ganz kurz einwerfen, was ich sehr, sehr unterhaltsam fand.
Das war super.
Schönes kleines Detail.
Mach weiter. War ein gutes Ding. Ich glaube, mehr gibt's dazu. Also der Rest war halt auf einem soliden Niveau. Vielleicht kann man das Shotgun-Title-Match noch erwähnen zwischen Lawrence Roman und Fumino Ueda, aber das war auch in Ordnung. Und auf die Männer gehe ich jetzt mal nicht ein. Das ist ja dann vielleicht ein Spoiler für später. Der Rest war halt in Ordnung. Also jetzt nichts, was jetzt noch irgendwie krass herausgestochen ist, war alles jetzt, ich würde sagen, nicht so egal wie das vom Showcase, sondern halt auf einem soliden Level, aber ohne dass jetzt noch irgendwas krass irgendwie nach oben herausgestochen ist, denke ich.
Ich hätte noch zwei kleine Anmerkungen. Zum einen fand ich schön, wie man Mudos Laune gesehen hat, als er gemerkt hat, hier chatten ein paar Leute für mich, da sind ein paar Leute into it. Und nicht nur dieser eine Trottel, der ihn immer ausbuht und ihm den Mittelfinger zeigt, was gar keinen Sinn ergibt, aber das ist, naja. Weiß ich nicht, warum man ein Face anpöbeln, anfrotzeln muss. Das ist aber das klassische Problem bei der WXW, dass es einige Menschen gibt, die denken, ich mag den Heel lieber und deswegen muss ich für den Heel chanten, was halt einfach trottelig ist.
Liebe Grüße an Axel Tischer an der Stelle.
Ja, beziehungsweise an einige seiner Fans.
Ja.
Das haben wir richtig schön gemerkt, wie seine Laune quasi aufgeklärt ist in dem Moment, wo er gemerkt hat, ey, die Halle, die sind einige Leute, die haben richtig Bock auf mich catchen zu sehen.
Entschuldigung, rede erst zu Ende.
So, wenn er jetzt wieder noch ein bisschen Storyline kriegt, wieder ein bisschen Relevanz für das Bruder, also nicht einfach nur ein Work-Rate-Catcher für den WXW ist, dann sehe ich da auch wieder positiv in Mudos WXW-Zukunft.
Das ist eh ganz komisch bei Mudo. Also das liegt man nicht mal irgendwie an dem selbst vor. Das ist ja ein guter Catcher. Und war ja sonst auch immer prominent irgendwie im WXW-Programm. Aber seit so ein paar Wochen, Monaten, was auch immer, ist da irgendwie, kriegt er teilweise auch gar nicht so gute Reaktionen. Und wenn er dann, oder also dann wenig gute und dann irgendwie viel Geburt und sowas, das finde ich immer sehr komisch. Und ich verstehe gar nicht, woher das auf einmal kommt.
weil er plötzlich egal war. Er hatte diesen Tag Team Run mit, wie heißt er nochmal?
Stephanie Mays.
Mit Stephanie Mays. Das hat, ist zweimal in die Hose gegangen, weil sich Mays leider Gottes verletzt hat. Also nicht mal was, wo irgendwer was für kann. Passiert halt. Und dann hing er halt in der Luft. Und war aber trotzdem präsent, wie jemand, der wahrscheinlich sonst Storylines hat. Und das hat vielleicht den einen oder anderen halt geärgert. Ja. Warum auch immer. Ist halt Quatsch, aber so ist es halt.
Kann das auch vielleicht was damit zu tun haben, was der außerhalb von der WXW so treibt?
Ja, es kann sein, dass das ein Faktor natürlich ist.
Was treibt er denn außerhalb der WXW?
Ja, dann Thüringen bei so einer Liga. Dass der halt bei Unlimited Wrestling auftritt.
Boah, das glaube ich nicht.
Aber viele Leute gibt's da, also es gibt schon ein paar, die das wohl halt. Nur zumal er ja halt auch derjenige war, der halt Champion war, als da dieser gewisse Vorfall mit einem anderen Wrestler
passierte, genau.
Geschehen ist.
Ah, stimmt schon. Vielleicht gibt es halt eine Handvoll Leute, die ihm das übel nehmen, aber deswegen ihn auszubuhen.
Wesentlich. Also der Dude in der ersten Reihe, das sind, bei ihm sind es auf jeden Fall diese Gründe.
Ja.
Yay. Aber, naja, lass uns zu was anderem noch eine positive Anmerkung meinerseits kommen. Und zwar beim Six-Woman-Tag-Match, was übrigens Cage-Match hier als Six-Man-Tag auflistet. Und zwar sind mir da Becker und Kalypso positiv aufgefallen, weil die beiden Mädels, die haben Impact hinter ihren Moves. Das reißt rein, das macht Bock. Da gerne mehr von. So, als kleine Randnotiz. Da kann, ja. ich glaube, Kalypso ist auch noch mega jung.
Die sieht ziemlich sehr jung aus.
23 ist die erste, so vorhin, da kann auch noch. Ja. Der Becker ist, glaube ich, auch noch nicht so alt. Er catcht auch erst seit 3 Jahren. Da habe ich Hoffnung für die Zukunft.
Wie findet ihr Michelle Green?
Ja.
Sie sieht aus wie Geld. Ist aber aktuell noch nicht auf dem Niveau, dass er sagt, okay, sie ist Money. Aber auch, glaube ich, auch noch extrem jung. Wenn da eine Weiterentwicklung stattfindet, dann kann da, glaube ich, was lernen. Die Grundlagen sind da.
Die catcht seit, sie hat hier letztes
Match.
Ja, genau. Und sie hatte bis jetzt 40 Matches. Und
sie wurde sogar in den USA trainiert.
Genau, sie wurde in den USA trainiert von Tom Pritchard und Thunder Rosa. Und genau.
Ja, das ist auf jeden Fall so eine Gruppe an Mädels, genauso wie Alice Inc. Auch wenn sie in dem Six-Man-Tag jetzt nicht ganz so gut abgeliefert hat wie sonst.
Bei Alice Inc. könnte das Problem sein. Ich habe mir das, ich habe da mal drüber nachgedacht. Das ist so ein Ding, glaube ich, also ist meine Vermutung zumindest, dass da halt, die catcht halt in, also die ist ja Schwedin, aber catcht ja halt viel dann in Bodyslam und sowas, Dänemark und sowas, das ist ja auch da in der Region die größte Liga. Bei Bodyslam zum Beispiel ist halt das Problem, also was heißt Problem? Eigentlich ist es kein Problem, aber Bodyslam hat an und für sich keine, die haben keine Frauendivision. Das heißt, werden halt Intergender-Matches gemacht, was ja per se überhaupt nicht schlimm ist. Aber dann fehlen die halt so ein bisschen diese Erfahrung, auch gegen andere Frauen zu catchen und sowas. Und die macht, oder generell da in dieser Region gibt's halt nicht so viele Frauen oder viele weibliche Wrestler. Und wenn du halt nicht keine viele Gegnerin hast und dann halt gegen die Männer eher catchen musst, dann könnte das auf Dauer ein Problem sein. Und
das ist doch aber eigentlich nicht. So mein Problem mit, was ich bei vielen, vielen Frauen habe, wenn, also viele Frauen beim Catchen so, ist, dass ihre Moves keinen Impact haben, dass sie nicht durchziehen. Na klar, du darfst natürlich nicht so durchziehen, dass du jemanden verletzt, aber so das, was die Männer machen, dass es auch mal richtig schön scheppert und klatscht, das habe ich bei den Mädels oftmals, sehe ich da oftmals nicht. Und ich weiß nicht, woran es liegt, weil eigentlich so, ja, das sind ja Grundlagen, sind da vorhanden. Klatsche doch einfach mal richtig schön auf die Brust.
Vielleicht, also ich kann mir einfach nur, das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist vielleicht Zurückhaltung, dass man vielleicht denkt, ja. Oh, man will jetzt den Gegner schon, vielleicht auch gerade, weil es hört sich jetzt blöd an und das soll jetzt auch nicht irgendwie so gemeint sein, aber vielleicht, weil, ach, mein Gegner ist eine Frau, dann müssen wir ein bisschen zierlicher, sage ich mal, dass das vielleicht so, und dass man sich deswegen so grund zurückhält, so ein bisschen vielleicht.
Und dann vielleicht untereinander Hemmungen haben, meinst du?
Genau, sowas. Ja. Und dass man dann halt vielleicht nicht den Kick volle Kanne durchzieht, sondern wie man das vielleicht gegen einen Mann tun würde, sondern den vielleicht ein bisschen kürzer zieht oder ein bisschen leichter halt ausführt oder sowas, um aus Zurückhaltung vielleicht. Das wäre das Einzige, wie ich mir das erklären könnte.
Ja, aber das musst du denen dann, sollte man den eigentlich schnellstmöglich erklären, lass das.
Ja.
Habt weniger Hemmungen. Ihr seid, ihr trainiert alle dafür, dass es echt und hart aussieht, ohne dass es echt und hart ist. Also wendet das bitte auch an, weil so hast du es. Ich glaube, du könntest viel, also das Women's Wrestling auch in der Wahrnehmung bei sowas wie eben Crowds in Oberhausen, ja manchmal mit Frauen immer noch ein bisschen schwierig sind, zum Teil. Du könntest da so viel Boden gut machen, wenn die Leute merken würden, Alter, Alice Inc. hat ja gerade versucht, den Kopf abzutreten. Glaube ich zumindest ernsthaft. So, dann zum Beispiel auch eine Iva Kolaski, die ich ja in der Preview ziemlich runtergemacht habe, die hat, das ist ihr größtes Problem, dass ich ihr das nicht abnehme, dass sie da wirklich gerade ein Match macht. Sondern ich habe das Gefühl, dass sie eine Gymnastikveranstaltung übertreibt. So, und wenn sie dann aber anfängt, Fuß zu schlagen, dann könnte das ganz, ganz viel Boden gut machen.
Kann ich nachvollziehen.
Wir reden mit so wenig Stimme, geil. Also, das wollte ich einfach nur meinen Dad sich loswerden. Vielleicht hört es ja eine Person und denkt sich, ja, auf den Aspekt, bitte an den Aspekt habe ich noch nicht gedacht. Keine Ahnung. So, vielleicht liege ich auch komplett falsch. Ich bin kein Wrestler und kein Trainer. Ich bin nur jemand, der zuschaut. Und der schade findet, wenn es nicht so scheppert, wie es scheppern soll. Wo es aber gescheppert hat, war Samstagnachmittag bei Ambition. Drew, als unser Ambition-Konnoisseur, Shoot-Style-Wrestling-Konnoisseur, sagen wir es mal so. Ja, lass ich dir den Vortritt.
Ja, danke schön. Ich fand's geil. Bitte?
Ich hab nur ihr gesagt.
Also, wie du es gerade schon gesagt hast, das ist ja so voll mein Ding, dieses Shoot-Style, so, ich sag mal, Wrestling, was ein bisschen mehr in die MMA-Richtung geht. Ironischerweise mag ich MMA überhaupt nicht, aber gut.
MMA ist halt langweilig auf Dauer.
Es ist halt der coole Mix einfach dazwischen.
Richtig.
Und das finde ich sehr, sehr nice. Deswegen finde ich auch schön, dass das hier schon die 14. Veranstaltung davon ist. Dass es da immer noch genug Fans gibt, halt, dass man halt sagt, auch ja, wir machen das halt jedes Jahr auch noch. Und, ne, wenn es keinen Anhang dafür geben würde, dann macht man es ja nicht mehr, ne? Und ich fand es ganz cool. Das Teilnehmerfeld war ganz nett. Auch diesmal tatsächlich dann zumindest in der ersten Runde auch ein bisschen mehr bodenlastig und gar nicht so viel auf die Fresse. Aber trotzdem soweit ganz cool. Als Erstrundenmatch vor allem sowas wie Abe gegen Mudo war dann ganz cool. Da gab es dann auch nicht nur ein bisschen Gegrappe, sondern auch ein bisschen Kicks und so weiter halt. Ja, aber gegen Richards war auch ganz cool. Der Superfight mit Axel Tischer gegen Luke Jacobs, der war auch echt stark. Und dann nochmal ein cooles Finale mit Abe gegen Irie. Und dann natürlich das Besondere bei dieser Show, der zweite Superfight. Oder es wurde ja nicht als Superfight angepriesen, aber das WXW gegen GMC Match oder der GMC gegen WXW Kampf. Icarus gegen Patrick Cyborg. Das war ziemlich geil.
War das Highlight dieser Show.
Ja,
aber das hat richtig, richtig geil gerumst.
Ja, auch Patrick Borg, der da echt eine gute Figur gemacht hat, als jemand, der halt kein Wrestler ist, ne? Also, weil es ist ja zwar Shoot-Style-Wrestling, aber so der Grundtenor ist ja immer noch mehr Wrestling als MMA, weil es sind ja Worked-Shoots, also es sind ja keine echten, trotzdem geworkte Kämpfe und nix. Also, da wird sich ja nicht echt geprügelt und so weiter halt, ne? Und das heißt, er musste ja auch schon mal lernen halt, wie schlage ich vielleicht in Anführungszeichen gefaked zu, wie nehme ich einen Bump vernünftig, und dafür, dass er sowas noch nie gemacht hat, hat er auch echt gut gefressen teilweise von Icarus. Da irgendwelche Knees und auch Suplessen hat er ohne Probleme genommen, wo man vielleicht denkt, ja, wenn man so Leute nimmt, dann geht man vielleicht ein bisschen langsam an, dass sie sich vielleicht auch nicht, das Risiko nicht so hoch ist, dass sie sich vielleicht verletzen. Ja, die sind halt voll reingegangen. Das war schon sehr geil. Das hat echt Bock gemacht. Da war man auch da total drin, auch wenn man den Dude nicht kannte, ne? Aber so, das hat sich dann auch so ein bisschen mehr vielleicht wie so ein MMA-Kampf angefühlt. Und ja, das war geil.
Ich fand es schön, wie sie auch da ein bisschen gespielt haben, dass Ikarus auch so ein bisschen diese Grenzen und diese Regeln des von Herrn Büschen halt sehr, sehr ausgelotet hat, immer mal wieder so kleinere Aktionen gebracht hat, weil er auch einfach weiß, mein Gegner ist halt legit, das ist halt kein Catcher, ich muss hier vielleicht ein bisschen tricksen mit Legat und dem, wie heißt der andere nochmal?
Michael Smolik.
Mit Smolik da am Ring, der war auch eine gute Figur gemacht. Die hatten auch Spaß dabei, das war cool. War für mich das Highlight der Show, danach kommt für mich fast schon Abe gegen Mudo und danach dann der Superfight. So. Finde ich schön, dass Mudo mal wieder zwei richtig schöne Highlights hatte für mich bei der Show, an dem Wochenende. Aber Dina, hast du noch irgendwas zu Ambition Nummer 14?
Ihr habt alles gesagt, das Ding mit Borg und Ikarus war halt richtig krass. Es hat Laune gemacht und mit dem Ausloten, ich fand's auch geil, Borg hing in den Seilen und Ikarus tritt den einfach raus. Und gefiel es mir sehr gut. Superfight war auch cool. Mit Abe den richtigen Sieger. Und was mir bei Borg, was ich sehr interessant fand, war, dass Amboss ja natürlich auch bei Ikarus draußen waren. Und dass dann Borg nach dem Match interviewt wurde. Und er sagte, ich will was machen, was ich schon die ganze Zeit machen wollte. Und ist aufs Turnbuckle gestiegen und hat gejubelt. Das hat den Coach auf den Plan gerufen und er hat den erstmal runtergezogen. Und dann sind sofort Smolik und Legat rein. Und ich dachte schon, bricht jetzt hier der Brawl aus.
Brawl aus bei der WXW.
Und das war schon und das war schon richtig gut gemacht. So. Also, hat großen Spaß gemacht. War toll.
Er hat ja auch gesagt, wir wären mal mit dem richtigen Match, ne? Der Herr Cyborg.
Die Athletik scheint da zu sein. Und fürs Training muss er nur eine Tür weiter.
Eben.
Ich fand das auch so schön, wie er halt als, da gab es ja im Vorfeld dieses kleine Interview da mit Dan Malmann auf YouTube, dass er auch da so voll unvoreingenommen reist, weil du hörst das ja oft, wenn so MMA-Kämpfer halt über Wrestling reden und dann immer sagen, ja, hier die Fake-Scheiße, ich mach jeden Wrestler halt im Ring halt easy fertig, weil die halt nichts können oder sowas halt, ne? Nicht jeder MMA-Kämpfer macht das, aber hört man halt schon mal so, ne? Und dass der da halt so voll cool dran war, so, ja, ich guck, seit ich ein Kind war, catchen. Logischerweise fand er Bret Hart cool, wie jeder irgendwie aus der Generation, aber ist ja auch okay. Und dass er gesagt hat, ja, hab da Bock drauf und sowas, find das eigentlich richtig geil und dass man da nicht halt so voreingenommen halt reingegangen ist. Scheint schon ein netter Typ zu sein. Der dann auch den nötigen Respekt halt als ein ausstehender Kämpfer hat für das Pro Wrestling einfach.
Ich glaube, ansonsten hätte man den auch nicht genommen. So. Ich glaube, das ist so eine Idee, die ist halt einfach, keine Ahnung, die haben nach dem Training oder sowas irgendwie doch in diesem Komplex da gechillt und er sagt, ich hätte auch mal Bock auf Catchen. So, ja, wir haben noch ein bisschen, das ist noch mehr in Richtung MMA. Und so, weißt du, so eine Idee, die man bei einem Bier hat, nur dass die wahrscheinlich eine Cola oder so ein Fitness-Shake getrunken haben dabei, so in der Arena da, in diesem Komplex-Ding. Da einfach nur gechillt haben und auf einmal kamst du die in den Raum und dann spinnst du das halt rum und sagst, ja, willst du doch machen. Und hat gut funktioniert.
In der Tat.
Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Wollen wir uns dann den Abendshows widmen?
Sehr, sehr gerne.
Und aber bevor wir aber zum Turnier kommen und damit auch dann Tag 1, fangen wir direkt bei Tag 2 an. Bei einem Match, was man, finde ich, herausstellen kann, nämlich der WXW World Tag Team Title Number One Contendership, dem Gauntlet-Match, so. Wo die Halle einfach gesagt hat, wir turnen Rod und Flood face. Was sehr, sehr unterhaltsam war. Weil ich glaube, die haben selber damit nicht gerechnet, dass die Halle plötzlich nuts geht und 1100 Menschen pro Rod und Flood sind. Warum? Weil wir es können.
Ja, und es lag natürlich auch an der Positionierung im Match.
Also als letzten Contender, ich glaube ansonsten, ich weiß gar nicht, wer noch zu den beiden im Ring war.
Mit den beiden waren nämlich im Ring Rambo und Safa Amen.
Ja, okay, ne, die ganz, ganz, ganz klaren Heels. Eigentlich ja Rottenfeld auch bis vor der Show gewesen, aber. Und das war sehr, sehr unterhaltsam. Auch so generell, was alle da abgeliefert haben, war sehr, sehr gut. War zwar alles außer die beiden halt eigentlich so ein bisschen zusammengemixt, aber hat trotzdem sehr gut funktioniert.
Maggot und Psycho Mike war super witzig. Trey Miguel und Aris haben super geklappt. Mit Ilia Bloom und Nick Schreier hast du zwei Rookies zusammengeworfen. Das war schon gut.
Und Rott und Flott waren Number One Contender. Weil die an Tag 3 hatten sie ihr Match, haben es dann am Ende aber leider gegen unsere Tag Team Champions verloren.
Genau.
Speaking of Champions. An Tag 2 hatte auch Lawrence Roman ein Match gegen David Richards. 10:25 ging es nur. Lawrence verteidigt, wie er zu erwarten. Weiß nicht, ob Drew oder du noch irgendwie was Großartiges zu sagen wollt.
Ja, war halt in Ordnung, wenn nicht.
Ja.
So Standard-Titelverteidigung halt einfach. Oh. Ja, der Samstag ist ja immer so ein bisschen dann auch so die Champions Night bei Karat, wo dann die ganzen Titelmatches stattfinden, weil Freitag ist da logischerweise kein Platz für. Und sonntags macht man doch noch random so ein bisschen Stuff, deswegen kommen die Titelmatches oder die Storyline angekündigten Titelmatches, sagen wir mal so, dann immer am Samstag.
Ein Titelmatch gab es um die Women's Championship, was mich leider nicht abgeholt hat. Also klar, die Positionierung war irgendwie komisch, dass man das als Co-Main-Event genommen hat. Beziehungsweise Quatsch, nicht als Co-Main, als drittletztes Match auf der Card. Nämlich Baby Allison gegen Alice Inc., Eva Kulaski und Ava Everett. War nur 8 Minuten, aber leider nicht das, was wir uns erhofft haben, dass sie einfach gesagt haben, ey, 10 Minuten und ihr macht einfach Abfahrt. Sondern leider sehr auf Charakter und Charaktergeschichte ausgelegt, was für mich dann irgendwie in dem Moment und auch mit der Position nicht funktioniert hat. Weiß ich, Dieter, wie siehst du das?
Ja, gehe ich halt mit. Es war halt, wie gesagt, wir sagten so 8 Minuten Vollgas, jeder zeigt was und dann passt das. Es war mir halt viel zu viel rumgewrestelt. Man hat sich viel zu viel in diesen 8 Minuten abgetastet und und ich finde halt auch wieder das WXW-Problem. Das Match hatte auch wieder einen falschen Spot. So hättest du das und das Shotgun-Title-Match getauscht. Vielleicht wäre auch das Publikum ein bisschen anders drin, eventuell. Aber das Match hat auch einfach den falschen Ansatz gehabt. Und Baby Allison als Siegerin finde ich auch ehrlich gesagt die falsche Wahl. Klar, Alice Inc. hat nicht gezündet, aber wie soll sie denn noch zünden, wenn sie den Titel gewinnt, sich verletzt und dann 2 Matches hat?
Ich finde schade, dass man ihr da nicht die Chance gegeben hat, dass man das doch mal aufleben lässt und dann was sagt, okay, der Motor hat gestottert, aber jetzt starten wir richtig und dann kriegt sie auch Segmente, sie kriegt mal Interviews und wird mal vernünftig präsentiert und hat nicht einfach nur 2 Matches nach dem Titel gewinnen, was einfach zu wenig war in meinen Augen.
No.
Drew, was sind deine Gedanken zum Women's Title Match?
Ja, ich gehe damit, ich fand es auch nicht so gut. Ich denke auch, dass es wahrscheinlich mit an der Positionierung gelegt ist, hättest du das getauscht mit dem Shotgun-Titel-Match. Weil das Shotgun-Titel-Match, das war halt random angesetzt. Da brauchst du halt jetzt, ich sag mal, nicht so krass drin zu sein, weil es jetzt halt keine Story oder sowas hat, ne? Mhm. Und dann wäre es sicherlich besser gewesen, wenn man das getauscht hätte. Es war halt nichts Spektakuläres. Gut, ging auch nur 8 Minuten, aber ja. War halt in Ordnung, wenn nicht, aber ich gehe damit auch konform. Also Baby Allison als finde ich ja auch die falsche Siegerin. Ich habe es ja auch im Vorfeld gesagt, es ist auch mal wichtig bei so Turnieren, also bei so Festivalwochenenden, dass halt auch irgendwann mal ein Titel mal verteidigt wird. Also klar, es ist immer geil, auf so einer großen Bühne halt einen großen Titelwechsel zu haben oder sowas. Aber wenn du jedes Mal diesen großen Titelwechsel hast, dann ist der große Titelwechsel nichts Besonderes mehr, weil er ständig passiert. Und deswegen, also gerade hier wäre es auch mal irgendwie wichtig gewesen, dass das Ding vielleicht mal verteidigt wird. Und Alice Ding hat das Ding ja auch beim letzten Festival gewonnen im Oktober von Baby Allison. Ja, und dann ist wieder zurück. Ja, weiß ich nicht.
Ja, es ist halt irgendwie komisch, gerade weil Baby Allison so sehr in dieser Ahura-Mega-Storyline eigentlich auch mit drin steckt.
Hm. Genau, deswegen braucht sie den Titel halt eigentlich auch gar nicht, ne? Also, die ist halt so prominent besetzt, die wird ja auch eine Rolle spielen im in dem Match von den beiden in Frankfurt, ne, oder sowas halt. Und ja, weiß nicht, dann steht der Titel ja auch irgendwie nur im Schatten, wenn sie dann anders irgendwie präsent ist.
Ja.
Und wenn man schon Titelwechsel macht, dann gibt's auch wesentlich eine Ava Everett. So, klar, die war jetzt auch schon mal Champion, aber auch das hat, der Titelrun war ja nicht so geil. Zumindest kann ich mich nicht erinnern, dass der richtig gut war. Aber
der ging halt einen Monat von Karat bis Frankfurt und dann hat sie ihn wieder gedroppt, weil sie dann ja wieder in den USA ist.
Ja. So, dann macht man lieber nochmal so einen kleinen Titelrun, fokussiert sich dann auf vielleicht auf Ava und Alice Inc., dass die vielleicht eine Storyline die dann haben und wenn Ava wieder rübergeht, dann hast du halt dann den Titelwechsel nochmal. Warum auch nicht? Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Ich glaube, wir kommen aber wieder zu den Männern. Und zwar auch in der Tag-Team-Division. Die French Adors mussten nämlich ran, um ihre Titel gegen die Arrows of Hungary zu verteidigen. Und da würde ich gerne von Drew wissen, wie er dieses Titelmatch, den Co-Main-Event von Tag 2, fand.
Erstmal richtig geile Entrance-Gear von Amboss, die dann mit so Lederschürzen wie so ein Amboss, wie so ein Schmied da halt rauskam. Das sah sehr geil aus. Ich fand das Match auch echt ziemlich gut. Ging tatsächlich nur 11 Minuten, hätte jetzt gesagt, vielleicht ein bisschen länger. Nein, wobei stimmt, es war auch relativ kurz, also vergleichsweise relativ kurz. Ich fand's aber ein gutes Ding. Das ist halt auch schon eine lange Storyline, die wirklich sehr, sehr lange geht zwischen Amboss und diversen Face-Wrestlern aus dem Roster. Und waren schönes Hin und Her. Mit den Arrows dann auch, denke ich, die richtigen Sieger. Das hat mir echt gut gefallen.
Ich möchte erwähnen, wie gut Ikarus seine Facial Expressions sind.
Oh ja.
Wenn er einen Kick oder sowas bekommt, lieben wir. Aber ja, ich gehe da tatsächlich mit. Schön kurz und knackig. Generell Pacing an Tag 2 sehr, sehr gut.
Ja.
Hat mir deutlich besser gefallen als an Tag 1, wo wir dann dazu kommen, wenn wir über das Turnier als solches nochmal reden. Aber das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Da stimme ich uneingeschränkt zu. Titelwechsel war auch folgenrichtig. Und mal gucken, was bei den Arrows jetzt so geht mit den Titeln.
Ja, also in der Hoffnung, dass 30er vielleicht nicht allzu lange ausfällt, dass man dann tatsächlich Amboss als komplettes Champions-Table machen kann.
Ja.
Why the F not? Würde ich sehen. Fände ich mal cool.
Musst du schon machen.
Ja, gerade auch mit diesem Rebuild, Reshape. Demnächst ja auch mit Anil Marik noch in den eigenen Reihen vielleicht. Wo ich dann jetzt schon ein bisschen was vorwegnehme für Tag 2. Tag 3. Aber bevor wir über Tag 3 reden, möchte ich über das Main Event reden. Normalerweise haben wir bei Main Event an Tag 2 eine Verteidigung der WXW Unified World Championship. Da dieses Mal aber der Titel im Turnier verteidigt wird, oder gewonnen wird, besser gesagt, stand ein Job versus Karrierematch auf dem Plan. Was kurzfristig durch den damals noch sportlichen Leiter Norman Harras zu einem No-DQ-Match gemacht wurde. Weil, lol, alleine hat Norman Harras halt keine Chance, weil er ein Quatscher ist. Gegen Bobby Ganz. Ein Match, was mich ja im Vorfeld schon extrem mitgenommen hat, weil einfach so die Emotionen drin waren, wenn einer deiner absoluten Favoriten in so einem Match steht, kann er einen halt ziemlich beschäftigen im Kopf. Und ich fand es sehr, sehr gut. Der war 18 Minuten, fühlte sich nicht an wie 18 Minuten, sondern eher so wie 15. Das war kompakt und es ging einfach nur rund. Keine Längen mit drin. Wir hatten Eingriffe von allen Seiten. Metehan, der mit seinen beiden Kollegen, Alter, deutsche Sprache, Arsch, für Norman Harras eingegriffen hat. Wir haben den Return von Michael Knight gesehen, der für Bobby eingegriffen hat. Natürlich haben Levaniel und Jörn trotz Verletzung noch mit eingegriffen und ja. Ich war einfach nur unfassbar glücklich, dass nicht nur das Match funktioniert hat, weil ich muss ehrlich sagen, bei Norman Harras im Main Event hatte ich meine Zweifel, Aber so wie sie es gemacht haben, war das für mich persönlich genauso, wie es sein musste. Lieber Dieter, wie siehst du das?
Digga, ich war richtig drin und es war so krass und wir sind auch so geschädigt bei jeder Sache. Überall alles reininterpretiert während des Match, aber man war so drin. Man hat auch gar nicht irgendwie auf die Zeit geachtet oder nichts. Man war nur drin und hat gebankt, hat gejubelt, hat geweint. Es war fantastisch. Also Norm, klar, hat es zum No-DQ-Match gemacht, kam schnell Metehan, der Rambo a la Playa und Safa Amin raus. Die kam raus, dann kam irgendwann Levaniel raus. Und was mir halt gefiel ist, dass auch dann Norm Maras so war, ey, ich bin der sportliche Leiter, ich schlag hier jeden Referee kaputt, ist mir scheißegal.
Was sie mit Schulz gemacht haben, dem Arm.
Ey, Felix, Alter. Erste Mal gefühlt seit einem Jahr wieder Ref und direkt so eine Leistung.
Ja, wenn man so schön in die Zuschauer geheatet wird.
Ja, und dann kam Levaniel, worauf Kati jetzt zu mir sagte, Christian, warum hatte der nicht seine schöne Box an? Das war ja kein offizielles Match. Ja, und dann kam irgendwann, wie gesagt, Levaniel und dann, und Jörn kam auch, der sich irgendwie gecuttet hat, oder Blutkapsel. Also, der blutete relativ zügig doll im Kopf. Und dann kam die Theme von Michael Knight.
Und du stehst neben mir so, ich hab Angst. Ich hab so, nein, nein, die only friends bleiben friends. Nein, da passiert nichts. Und ich so, ich hab Angst, dass da einer turnt. Ich hab Angst, dass da einer turnt.
Und es passierte zum Glück nicht. Levaniel hat Felix Kohlenberg angeguckt. Der hat gesagt, jo, er hat sich das Ref-Shirt angezogen. Und dann wurde Norman Harras Richtung Arbeitsamt geschickt. Und das war schön. Und dann gab es erstmal wieder einen Jägermeister.
Aber diesmal hat zum Glück nicht, nicht so auf Lernen machen gelebt, nee. Beim letzten Mal, als wir es gemacht haben.
Nur zum Glück haben wir beide Pommes gerochen und hatten Hunger auf Pommes. Ja, das muss ich kurz einschieben. Die Catering-Situation hat sich jetzt dieses Jahr beim Karat in der, Turbinenhalle deutlich verändert.
Und verbessert.
Es gab ja sonst nur, yo, hier, hast eine Brezel, hast eine Bockwurst, hast ein Schnitzelbrötchen. Und diesmal hatten wir Pommes, Bratwurst, Currywurst, Schnitzelbrötchen. Also richtig gut. Und ja, das gefiel mir auf jeden Fall sehr gut, kann man nicht anders sagen. Und war auch nötig. Und ja, wie gesagt, sonst habe ich jetzt zum Main auf jeden Fall alles gesagt.
Main Event von Tag 2.
Ja.
Drew?
Genau.
Ja, ich fand's auch echt gut. Schönes, nice Ding. Natürlich absolut overbooked, aber genau das muss es ja auch sein aufgrund der Storyline. Alles andere wäre ja Quatsch gewesen. Mit vielen Eingriffen zugunsten von Norm Harras, der halt dann schon natürlich nicht in Gear rauskam, sondern in Jeans und in Tanktop und in Anzugweste und sowas halt das Match halt relativ schnell beziehungsweise dann vor dem Start noch zum No-Holds-Barred-Match geändert hat, wie man es halt erwartet hat, ne? Der versucht sich jetzt hier halt irgendwie jeden Vorteil zu erarbeiten, wie es halt geht. Es ist halt Norm Harras, der sportliche Leiter, das beschreibt ja seinen ganzen Lebenslauf in diesem Job und auch viele Eingriffe, dann natürlich erst die Heels mit Metehan und Anhang, die halt eingreifen für Norman. Bobby sogar festbinden am Ringseil. Da kommt Jörn erst, der halt eingreift. Levaniel kommt, was ja auch zu erwarten war. Dann überraschend das Comeback von Michael Knight, der halt Bobby ganz hilft. Und zusammen schaffen sie es dann, Norman Harras zu besiegen. auch kleine Side-Note. Bobby Ganz hat dieselbe Gier getragen wie beim Karat 220, wo er auch im Karriere gegen Karrieremat stand. Nur wo seine Karriere nicht auf dem Spiel stand. Das heißt, Bobby Ganz ist bei WXW ungeschlagen in Karrierematches. Und war super. Am Ende dann mit dem Feel-Good-Moment, dass Bobby Ganz uns nicht verlassen oder die WXW nicht verlassen muss. Sondern,
was mich aber großteil beruhigt hat, weil zuerst dachte ich mir auch, es geht nur um die WXW, aber es ging dann plötzlich um seine gesamte Wrestling-Karriere. In der Ankündigung und so weiter und im Vorfeld. Und da war ich dann so, okay, ich glaube kaum, dass Bobby komplett raus ist aus dem Catch. Gerne weiter. Das wollte ich nur kurz einwerfen.
Und Bobby darf halt dann zum Glück bleiben und Thomas Giesen hat es danach auch schön gesagt, indem er halt die Show beendet hat, so hat er gesagt, dieser Tag wird in die Geschichte eingehen als der letzte Arbeitstag von Norman Harras. Fand ich sehr schön und alles in allem war es ein wirklich cooler Main Event. Man hat ja dann so ein bisschen die Sorge, ja, können die abliefern? Olaf Fiedler hat dann gesagt, ja, das ist ja dann kein richtiger Samstags-Main Event, weil ja das große Titelmatch fehlt. Ich finde, dafür hat man sich gut Mühe gegeben. Es war halt mal was anderes als jetzt vielleicht dieses klassische Titelmatch halt, was aufgrund der Umstände halt nicht machbar war. Und deswegen habe ich auch gar kein Problem damit, dass es halt an dieser Platzierung war. Das musste ja auch der Main Event sein. Als andere wäre ja auch Quatsch gewesen, weil hast du halt wieder die Heel Authority Figur Norm Harras. Na klar, also selbst aus Kayfabe-Sicht buckt der sich halt in den Main Event, selbst wenn es irgendwas anderes Geileres gäbe. Aber also von der, da hat auch jemand geschrieben auf Twitter vor der Show, also vor dem Wochenende, hat die WXW auch getaggt und so, ja, WXW, warum ist das, also wenn das der Main Event wird, finde ich das schon blöd. Und WXW hat dann quasi auch so im Kayfabe beschrieben, ja, du kennst doch Norman Harras. Meinst du, der lässt sich das neben sich selbst in den Main-Event zu booken? Ja, good point, ist es halt so, ne? Und deswegen, also wie gesagt, damit gar kein Problem, dass es jetzt halt diesen, ich sag mal, prestigeträchtigen Spot eingenommen hat. Die haben halt abgeliefert und war nice.
Und dann noch die pure Erleichterung. Als Levaniel sich das Ref-Shirt von Schulz selber noch benommen zwischen uns lag, beziehungsweise ein Stück vor uns, dass sich das Ref-Shirt schnappt, nur hoch, kurz zu Kohlenberg hochguckt und Kohlenberg hat Daumen gemacht und sich das Shirt aber so halb falsch rübergezogen hat, um den Three-Count durchzuziehen. Also großartig ist einfach nur dieses kleine Detail, dass er sich nicht einfach nur das Shirt überzieht, um den Pin voll zu machen, sondern sich noch das Go vom Owner der WXW holt.
Ja.
Und die Promo, die Harras vor Beginn des Matches gehalten hat, fand ich stark deswegen, weil er so einige Anleihen an die berühmte dieses Matches jetzt ein Freeway-Dance-Promo hatte. Fand ich cooles, kleines Detail. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Damit sind wir mit Tag 2 in meinen Augen durch. Oder habt ihr noch was ich vergessen habe?
No.
Wunderbar. Dann, ich glaube, mit Teil 3 können wir uns ein bisschen kurz halten. Drew, gibt es für dich irgendwelche Highlights, die du rauspicken würdest, die du erwähnen möchtest, während ich mal ganz kurz um die Ecke gehe?
So, ja, wir hatten ein sehr schönes Tag-Team-Match, gegen Ende der Veranstaltung mit den Only Friends, die jetzt wieder reunited sind nach dem Samstags-Main-Event gegen Davey Richards und Marsha Slamovich. Eine sehr, sehr coole Ansetzung, ne, hat man auch direkt den Beteiligten gesehen, yo, das geht halt in eine bestimmte Richtung, wir haben da halt Bock drauf. War ein sehr cooles Match, auch eine sehr gute Idee halt hier den American Wolf und den UdSSR Wolf in ein Team zu packen. Das hat Laune gemacht, das war ganz spaßig. Was kann man noch erwähnen? Ja gut, das klassische, den klassischen Co-Main-Event halt, ne? Den Flippy Floppy Trios Main-Event mit den Franchadors und Commander gegen Ares, Fuminore Abe und Tre Miguel. Das war halt der erwartete Abriss, war richtig geil nochmal vom Finale, so ein bisschen so ein Ding. Auch zu Recht für alle Beteiligten eine ganze Menge Geld in den Ring geworfen worden. Ich hab's mir dann verkniffen, weil aus der sechsten Reihe ist es dann nochmal ein bisschen schwierig, den Ring noch zu treffen.
Ich hab's getroffen. Ich hab 2 Euro reingeschmissen.
Ah, sehr schön. Und ja, das war halt der erwartete Abriss halt, ne? Ist ja auch mittlerweile so eine Karat-Tradition halt einfach. Ja, das so von mir aus dann da noch so ein paar.
Ja. Ich kann ergänzen.
Bitteschön.
Robert Dreisger stand im Ring.
Ja.
Also, es sollte das Tag-Match geben, Anil Marik und 2 Partner gegen Amboss. Sie wurden, Amboss kam zum Ring und Dreisger zieht plötzlich seine Jacke aus und er hatte da sein Singlet noch an und hat aber noch eine Hose. Ja, ich mach das Match. Ja. Es war nämlich gegen Anil Marik, Massimo Pesca und
Nick Schreier.
Nick Schreier, genau. Meine Stimme war gerade kurz weg. Und ja, das diente halt, das ging nur 2 Minuten, das diente nur dazu, um die Story zwischen Dreisger und Anil Marik weiterzutreiben. Ja, dann hatten wir Ilja Blum hatte ein Match, was das größte Diskussionsding an diesem Wochenende anscheinend wurde, was ich nicht verstehe. Ihr Dödel.
Ich auch nicht.
Er hat nämlich Adam Priest besiegt. Und das sei ja so egal und scheißegal und das Match gehöre doch verboten. Hä?
Das war so ein bisschen so, diese Attitüde, so, warum ist das Match auf der Karte? Und ich denke mir so, du gibst einem deiner absoluten Prospects, den du mehr oder weniger im letzten Jahr fast ins kalte Wasser geschmissen hast, der richtig gut abgeliefert hat, einen Singles-Outing gegen einen US-Indie-Champion, der dann in 8,5 Minuten halt dann gewinnt, einfach nur als kleines Dankeschön so ein bisschen und um ihn halt weiter aufzubauen. Und warum man das so haten musste, habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden.
Nein, also ich habe es absolut auch nicht verstanden, weil es tat doch keinem weh. Und wie gesagt, es tat ja absolut keinem weh. Es hat doch keiner dadurch verloren. Und dann auch die Argumentation. Ja, dann stelle ich ihn doch gegen wen anderes und dann verliert der halt.
Ja, du willst ihn doch als Dankeschön lässt du ihn doch nicht verlieren. Was ist denn das für eine Logik? Ich bin, wenn ich jemandem Danke sage, dann mag ich das doch nicht, indem er verliert.
Nee, eben. Sowas bringt eben 5 Minuten gegen Davy Richards beispielsweise, so weißt du? Und dann verliert er. Egal. Wie gesagt, das war. Und dann hatten wir, sehr wichtig, noch ein WXW Unified World Wrestling Title Number One Contendership Match in einem 4-Way-Dance. Francesco Aguirre, Tristan Archer, Mike D und Levaniel. Da hatte ich schon ganz große Angst, dass Levaniel gewinnt.
Ja, man hat auch natürlich ein bisschen hier mit uns gespielt, ne? Levaniel kommt als Letzter dann halt rein und man denkt schon so, ah, ja, okay, jetzt gewinnt Levaniel halt, ne, weil er ja seinen Titel auch nie offiziell verloren hat und so weiter. Und denkst halt so, ja, toll, ne? Tja, und dann kommt halt alles anders.
Genau, weil der ex-sportliche Leiter Normaras rauskam und Levaniel attackiert hat und so aus dem Match genommen hat und dann ist der neue Number One Contender Mike DiVecchio.
Finde ich sehr geil. Man musste sich auch mal reinziehen. Das war sein erstes Wochenende bei WXW. Der hatte vorher ein Match gehabt. Und jetzt macht man ihn halt zum Number One Contender. Das zeigt ja auch ein bisschen, dass die WXW irgendwie was in dem sieht oder vielleicht auch länger mit ihm arbeiten möchte. Und finde ich sehr gut. Also für ihn hat sich das sehr gelohnt, hier am Start zu sein. Und es ist halt auch mal eine neue Paarung. Wir wussten ja zu dem Zeitpunkt noch nicht, wer der Champion ist. Man hat ja den Number One Contender gesucht, bevor man quasi einen Champion hatte. Und da hast es halt perfekt gemacht, indem halt jeder der beiden, der noch übrig wäre, ist halt theoretisch, also jetzt gegen beide halt easy irgendwie ein Match machen können. Und so dass man immer noch nicht sagen könnte, okay, es ist jetzt halt durch den Number One Contender halt offen, wer jetzt halt dann vielleicht eventuell Champion wird oder sowas halt. Und wie gesagt, das ist halt einfach geil. Man hat den jetzt halt rangeholt. Und so, ja, mach mal. Hier direkt eigentlich, also einen besseren Einstand kannst du ja im Prinzip gar nicht haben. Und das ist schon sehr cool.
Ja, auf jeden Fall. Bin auch von dem Catcher definitiv begeistert.
Ja, begeistert würde ich mich jetzt noch nicht nennen, aber ich bin auf jeden Fall sehr glücklich, dass sie ihn geholt haben. Und er macht auf jeden Fall richtig Spaß. Ob er zukünftig Begeisterung auslöst, ich hoffe ja.
Ja.
Und das war auch das erste Mal froh an diesem Wochenende, dass ich Norman Harras gesehen habe, weil er da Levaniel quasi aus dem Match genommen hat.
Ja, das war das Beste, was du machen konntest.
Also wusstest du halt nämlich, okay, ne, es gab halt so er oder Archer, weil da hättest du halt ganz genau gewusst, wie das Finale ausgehen wird.
Ja.
Und das wollten wir alle nicht.
Nein, das wollten wir auf gar keinen Fall. Und ja, Mike Dee ist unbeschriebenes Blatt bei der WXW, mal gucken. Und ja, also da müssen wir auch nicht mehr zusagen, tatsächlich.
Ja. Bevor jetzt wir dann uns ja dem Turnier widmen, ich weiß nicht, ob ihr schon darüber geredet habt, bevor wir nämlich das Finale später bekommen haben, sind nochmal 6 Leute komplett Nüsse gegangen. Nämlich die French Adors und Commander in einem Lucha Rules 6-Man-Tag gegen Ares, Abe und Miguel. Und dann ging's, jetzt habe ich wieder zugemacht, ich find's gerade nicht. Ah, wo ist es? 13 Minuten 20 und das waren 30 Minuten Abfahrt. Warum sagt eigentlich die WXW-Seite, dass Metehan in dem Match war?
Sagen die das?
Ja. Senza Volto, Eigelborn, Commander, Defeat, Trey, Miguel, Ares und Metehan.
Ich seh's gerade. Oh. Wurde sich nur verschrieben.
Ja, schade, war jemand was anderes im Kopf passiert. Aber ja, das ist einfach nur genau das, was wir an so einem Tag 3 nochmal sehen wollen, so ein geiles Six-Man-Tag. Genau. Einfach nur komplett Nüsse gehen.
Ja.
Wunderbar. Das wollte ich eigentlich nur nochmal erwähnt haben. Wollen wir uns dem Turnier widmen?
Unbedingt.
Oh. Unser Freitag ging es schon los mit den Erstrunden-Matches. Und warum auch immer Cage-Match beim Akira gegen Lawrence Roman-Match Non-Title 16-Karat-Gold-Tournament. Ach so, weil Lawrence Roman Shotgun-Champion ist. Jetzt habe ich es wieder. Ja. Ich muss sagen, Tag 1, das hatten wir schon später auch bei der Show diskutiert, hat uns irgendwie nicht so umgehauen, während andere gesagt haben, das war der beste Tag 1 aller Zeiten. Und ich gehöre auch zu denen, die sagen so, irgendwie hat es mich nicht abgeholt. Du hast die Karte angeguckt und gedacht, boah, das wird das Beste aller Zeiten. Das so, ich habe es später mit einem Musikalbum verglichen. Ah nee, das war bei Commander gegen Ares, was ich habe verglichen. Oh. Ja. So, du hast dir die Karte angeguckt und dachtest dir so, boah, das wird das Krasseste aller Zeiten. Und dann fühlt es sich alles so ein bisschen mit Handbremse an. Weiß nicht, Drew, wie sind deine Gedanken der Thematik?
Ich würde es bei weitem leider nicht als einen der besten Karat-Openers bezeichnen überhaupt. Es war leider, also wir hatten schon deutlich bessere Openings für das Turnier. So, ich war auch, to be honest, nicht so zufrieden mit der Strukturierung der Matches. Das war für mich irgendwie ein bisschen weird. Du hattest halt sowas wie, Akira Francesco, oder Francesco Akira so rum. Ich glaube eigentlich ist Akira Francesco, egal. Gegen Lawrence Roman halt im Opener. Was an und für sich ja kein verkehrtes Match war, aber das war als Opener irgendwie so, um die Leute reinzuholen, irgendwie die falsche Wahl. Und, ja, generell war es ein bisschen seltsam strukturiert für meinen Geschmack. Es waren trotzdem ein paar Matches dabei, die nicht schlecht waren, sowas wie Marsha gegen Abe, das war gut. Da wäre aber sicherlich auch mehr drin gewesen, wenn man da nochmal 5 Minuten draufgepackt hätte oder sowas.
Und bei anderen Matches 5 Minuten abgezogen hätte.
Zum Bleistift. Commander gegen Ares war auch in Ordnung, aber war bei weitem auch jetzt nicht so krass, wie man das vielleicht hätte erwartet hätte. Ja, sowas wie Tischer gegen Davey Richards war auch nicht schlecht. aber auch jetzt nichts Überragendes. Der Main Event war dann gut, vielleicht sogar das Beste von den First Round Matches, aber weil es halt auch eine Story hatte. Deswegen muss man das vielleicht auch nochmal ein bisschen ausklammern, dass es dann was anderes ist. Ja, alles im allen fand ich es nicht so den tollen Opening Tag halt, und es ist dann zum Glück besser geworden im Laufe des Wochenendes, aber so für den Einstand war es war jetzt keine Katastrophe und es war ja auch nicht scheiße, um Gottes Willen, ne? Aber es hat so, das gewisse Etwas hat halt irgendwie gefehlt.
Na, der Kick war nicht da.
Ja. So.
Und auch bei Ahura Maggot hätte es halt am Ende auch nochmal 5 Minuten abziehen können. Wie ja. Halt bei den meisten Matches leider. Noch so, wenn ich mir halt so Tyranny gegen Trey Miguel angucke, so, ich hatte eine Vision im Kopf, wie das Match aussehen könnte. Und es ist nicht mehr im Ansatz das geworden. Was ich sehr schade fand, weil die hätten da beide deutlich mehr rausholen können. War zwar cool, dass Trey Miguel da so Heelwork gemacht hat und gesagt hat, so, hey, ich bring den Tyranny, bring ich weiter over damit. Aber irgendwie schade, dass man da nicht das bekommen hat, was man sehen wollte.
Ja.
Und übrigens, Commander gegen Ahura war deutlich besser als Commander gegen Ares, obwohl es vom Aufbau her und von der Matchart, wie es geworkt wurde, eigentlich 1:1 das gleiche war. Danke. Wollte ich an der Stelle nur einmal ganz kurz mit reingeworfen haben. Dieter, hast du noch was zu sagen zu Tag 1?
Nö. Ich war halt auch nicht so zufrieden, weil alles, was ihr sagtet, kann man so übernehmen. Das Pacing passte nicht, Matches waren teilweise zu lang und die Strukturierung war auch nicht so gegeben. Also, war leider nicht so cool. Also, wie gesagt, einzelne Matches waren cool, aber die Gesamtkomposition dieses Tages passte leider nicht.
Ja.
Aber es war jetzt nichts, was wehtat. Es war halt schade, weil man einfach zu hohe Erwartungen hatte.
Ja, man ist einen gewissen Standard halt irgendwie gewöhnt. Und wenn er einem dann nicht entspricht, dann...
Ja. Und dann sagte ich halt auch samstagmorgens, Jungs, ganz wichtig, möglichst wenig Erwartungen haben. Das Gute ist alle Matches. Deswegen bin ich auch der Meinung, mach mal einen ersten Tag und kündige die Sachen erst in der Halle an.
Das ist quasi, machst du wie mit dem Rest vom Turnierbaum, dass du nichts vorher weißt.
Ja, genau.
Ja, das haben sie mal 2014, glaube ich, gemacht. So als hin und wieder mal. Also nicht, das brauchst du nicht jedes Jahr machen, Nein. Aber so mal hin und wieder ist es ganz cool eigentlich.
Weil ganz
vor allem auch bei sowas wie jetzt, bei so einem großen, also bei, im Prinzip war es ja so rein in KFAB sich das wichtigste Karat überhaupt, weil es ja nicht nur um den Sieg geht, sondern auch um den Titel direkt. Und da wäre so eine Mystery Card vielleicht sogar gar nicht schlecht gewesen. So dass du halt nicht weißt, okay, was kommt, du weißt, hier ist halt die Teilnehmerliste. Wir kündigen Alternate Four-Way an. Und lass dich beim Rest halt überraschen. Fände ich gar nicht so verkehrt manchmal. Also Turnieren.
Ja, kann man bestimmt mal bringen. Ich mag irgendwie, dass man so ein bisschen sich so reinfuchsen kann und reinnerden kann im Vorfeld. So, oh, der gegen den und das können wir erwarten, das kommt vielleicht. Das hilft vielleicht auch so ein bisschen auf die Vorfreude zu steigern. Aber warum nicht auch einfach mal einen anderen Weg gehen? Und dann vielleicht da statt über ein bestimmtes Match zu diskutieren, was passieren wird, einfach so komplett alle möglichen Dream-Matches in den Raum zu werfen. Macht bestimmt auch Spaß und sorgt für Vorfreude.
Mhm.
Gleichzeitig aber auch eine andere Fallhöhe, wenn alle wollen, dass, keine Ahnung, Tyranny gegen Trey Miguel antritt und am Ende tritt dann Trey Miguel gegen Francesco Aquino an. Und dann denkst du, das wollten wir nicht haben. So nach dem Motto. Kann halt auch dann für einige vielleicht die Sicht auf das Ding schmälern.
Klar.
Aber das hast du ja immer. Supi. Wollen wir noch auf bestimmte Matches eingehen oder wollen wir uns direkt dem Finale widmen? Gibt es etwas, Dieter oder Drew, was ihr unbedingt noch erwähnen möchtet?
Ja, so ein paar Dinger kamen damit. Also ich fand den zweiten Tag wirklich sehr, sehr stark von den Turniermatches.
Ja, der zweite Tag war aber auch so im Gesamten richtig stark.
Das ist richtig. So rein vom Wrestlerischen vielleicht der Tag, der mir am besten gefallen hat. Ahura gegen Commander war ein wirklich gutes Viertelfinale. Mit einem Heel Ahura, der vor allem versucht hat, dann gegen die Maske zu gehen von Commander und sowas. das war nicht schlecht. Ich fand Marsha gegen Tischer wirklich auch ein sehr gutes Viertelfinal-Match. Das hat eine gute Story erzählt. Also Heel-Tischer um Längen besser als der Face-Tischer.
Hat jetzt plötzlich eine Bedeutung und eine Relevanz.
Und da hat man eine coole Story erzählt, dass dass Tischer hier der ist, der halt der Marsha halt isoliert, am Boden hält, dominiert. Sie versucht sich dagegen durchzukämpfen, am Ende halt dann doch scheitert. Das war echt cool gemacht. Tihani gegen Akira war auch wirklich gut. Also Tihani musst du sagen, da muss ich mal eine Lanze brechen. Der hatte vielleicht von einzelnen Teilnehmern, abseits vom Sieger vielleicht, und rein von der Matchqualität vielleicht das beste Turnier. Den besten Run. Der hatte in seinem ersten Match hat er einen Impact Champion, im zweiten Match einen IWGP Champion besiegt. Also von paar Jahren oder sowas wäre das gar nicht denkbar gewesen. Oder schwieriger möglich. Wirklich zwei gute Matches am Freitag und am Samstag. Und auch das Halbfinale von ihm gegen Tischer war wirklich gut. Von daher für mich so ein bisschen Mann des Turniers.
Ja. Nächstes Jahr zum Sieg, wenn er noch Indie-Catcher ist und nicht irgendwie unter Vertrag ist, dann. Wenn er das Momentum aufrechterhalten kann und vor allem auch die WXW das Momentum rund um ihn aufrechterhalten kann, dann ist er nächstes Jahr ganz oben auf dem Zettel, was den Sieg angeht.
Ja, definitiv.
Ja.
Und ja.
Was ich noch mit erwähnen möchte, ist am Tag 3, nach Ire gegen Ahura, welches Ire gewonnen hatte, hatten wir noch eine Promo von Ahura, die sehr ehrlich wirkte. Zumindest in Bezug auf uns Fans. Und dafür gesorgt hat, dass der Jute Maggot sich gedacht hat, ich sag nochmal guten Tag und klatsche noch einmal um. Und kündige quasi für die nächste Show in Frankfurt einen Streetfight zwischen den beiden an.
Jawohl.
Das ist noch vielleicht eine Kleinigkeit, die man in Ausblick auf die Zukunft, ich weiß nicht jetzt nicht aus dem Kopf, wann die Show in Frankfurt ist, aber das kann man ja ganz schnell herausfinden.
In 2 Wochen, glaube ich.
Ist ja schon am 25. Also wenn ihr das hört, dann ist es demnächst. Bei 16 Karat Gold Revenge werden wir das Match bekommen. Von daher weiß ich nicht, ob die da jetzt noch irgendwas zum Turnierbaum weiter hat.
Nicht zum Turnierbaum. Bray Wyatt wurde gerade von der WWE entlassen.
Schon wieder.
Ja.
Gut.
Gut.
Weil du uns
zum Finale.
Ich wollte gerade sagen, weniger Egales, sondern sprich doch einfach mal bitte über Tag 3, den Main Event. Shigeru Irie, Axel Tischer, 16 Karat Gold Finale. Nicht nur um 16 Karat Gold, sondern auch um die WXW Unified World Championship.
Ich muss sagen, es war ein gutes Finale. WXW hat es geschafft. Ja, wir versetzen Oberhausen in Angst und Schrecken, dass Axel Tischer der Champion sein kann. Aber bei aller Liebe, dass Oberhausen Axel Tischer so scheiße findet, kann ja nicht sein. Wie viel Zustimmung hat er bekommen? Und als klarer Heel, das darf auch nicht sein, eigentlich. Und an sich war das Match gut, ging auch nur 17 Minuten, angenehme Länge. Aber ich muss ehrlich sagen, also wie gesagt, dass Irie gewonnen hat, fantastisch, war ein cooles Match, war auch gut geführt. Das Finish war auch richtig cool. Schön per Submission und dann die Elbows und dann ist Axel hat Taz den Kampf abgebrochen. Aber ich hatte halt Angst, dass Axel gewinnt, ganz einfach, weil das hätte ich nicht gebraucht.
Nee, das hätte es auch nicht machen dürfen. Ich fand es ganz cool, wie man es gemacht hat. Man hat ihm so ein bisschen diesen Walter-Spot gegeben, der das ja schon zweimal gemacht hat mit Ilya und mit Lucky, der dann ins Finale kommt und dann quasi der Veteran ist, der halt den anderen dann noch mehr overbringt, indem der dann halt durch ihn muss. So ein bisschen so Final Boss-mäßig halt. Und das hat ja ganz gut geklappt mit dem Heel-Tischer, finde ich. Und dann halt mit dem absoluten Feel-Good-Moment einfach mit Irie, der das Karat gewinnt und dann dazu noch den Titel. War schon geil. und ein sehr, 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 sehr schöner Abschluss einfach für dieses Wochenende.
Einfach nur mit dem breitesten Grinsen der Welt aus der Halle rausmarschiert am Sonntag. Ja. Und das ist einfach wunderschön, dass Wrestling sowas mit einem machen kann.
Ja, Samstag hatten wir das, Sonntag hatten wir das. Es war einfach toll. Endlich mal wieder ein Karat mit zwei Feel-Good-Endings.
Und unser Shiggy ist jetzt World Champion. Er hat es auch einfach absolut verdient. Keine Ahnung, wie lange er jetzt regelmäßig in Deutschland sein wird, aber spricht ja auch eigentlich nichts dagegen, wenn er das Ding mal mit nach Japan nimmt. Ich glaube, einige US-Promotions haben ihn auch bereits für das Mania-Wochenende gebuckt. Genau. Und ey, ganz ehrlich, wenn unser World Champion beim Mania-Wochenende, wo richtig viele Augen drauf sind, unseren Titel irgendwo mit raushält, warum nicht?
Ey, super geil, ganz einfach.
In diesem Sinne, von meiner Seite aus gibt's, glaube ich, gar nicht mehr so viel zu sagen. Ich bin fertig, ich möchte mich wieder in die Waagerechte begeben. Dieter, hast du noch etwas auf dem Herzen, was du unbedingt der Welt und den WXW-Fans mitteilen möchtest?
Nö, wir Vorverkauf für nächstes Jahr ist schon losgegangen. Da müssen wir uns noch drum kümmern und ja. Mich gefreut. Es war toll, wir sehen uns. Bis dahin.
Lieber Drew, hast du noch etwas, was du den Leuten mitgeben willst?
Danke für dieses schöne Wochenende, sowohl an WXW, an jeden, der da war, an euch. Es war wie immer wunderschön. Hat eine Menge Spaß gemacht. Diese Wochenende, die sind immer so toll. Es vergeht auch immer viel zu schnell alles wieder. Und jetzt sitzen wir ja schon am Montag wieder zu Hause, muss ab morgen wieder arbeiten. Und es war geil. Wrestling ist geil. Und war alles schön.
Dem kann ich mich nur anschließen. Danke WXW, danke an alle Wrestlerinnen und Wrestler. Und auch alle Helfer, jeden, der irgendwie dazu beigetragen hat, dass dieses Wochenende so wholesome und schön schlussendlich war. Auch bedanken möchte ich mich bei allen, die diesen Podcast hier jetzt bis zum Ende gehört haben. Ich würde sagen, das ist ein wunderschönes Schlusswort. Macht's sich gut, macht's besser. Haut rein. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody gets these hands.